Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Pünktlich zum Semesterstart präsentieren wir euch heute unsere erste Episode. Mein Kollege Christoph Asche und ich, Inka Engel vom Referat Kommunikation, werden euch im Wechsel fortan auf eine spannende Reise durch unsere Universität mitnehmen. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über aktuelle, meist wissenschaftliche Themen, werfen einen Blick hinter die Kulissen der Forschung und der Universität und zeigen, wie Wissen unsere Gesellschaft verändern kann. Und natürlich haben wir zur ersten Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, Professor Wehner. Wir haben die große Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Es freut mich, dass ich heute da sein
darf. Das ist schön. Wir gehen mal davon aus, dass nicht all unsere ZuhörerInnen Sie unbedingt kennen und vor allem auch Ihre Vita nicht kennen. Deshalb haben wir ein bisschen geschummelt und ein bisschen nachgeschaut, was Sie denn so gemacht haben. Und ich muss gestehen, auch für die ZuhörerInnen, auch ich muss ein bisschen ablesen. Da Sie ein Mann sind, darf ich es hoffentlich Ihr Geburtsjahr verraten? Sie sind 69 in Bayreuth geboren. Sie haben Physik studiert an der Universität Bayreuth und haben 99 promoviert. Nach Ihrer Habilitation 2006 haben Sie unter anderem an der University of California Riverside, da muss ich direkt mal einhaken, es klingt so schön. Ist es so schön?
Es ist ganz toll. Es ist richtig Sommer das ganze Jahr. Kaffee trinken im Januar. Am 2. Januar bin ich, zurückgeflogen vom Weihnachtsurlaub bei meinen Eltern. Und am 2. Januar war ich mit Kollegen unter blühenden Bäumen beim Kaffee trinken im Freien gesessen. Das war schon ein ganz neues Erlebnis.
Das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Trotzdem sind Sie zurückgekommen, 2009 dann an die Universität Koblenz-Landau als Professor für Experimentalphysik. Und jetzt wird's ganz knifflig. Ich versuch's mal und wenn irgendwas falsch ist, dann dürfen Sie mich unterbrechen. 2009 waren Sie Vizepräsident für Forschung der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz.
Das war ich erst 2019.
19, ach Entschuldigung. Also seit 2019 waren Sie Vizepräsident für Forschung der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz. 2021 dann Vizepräsident am Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau als Teil der präsidialen Doppelspitze. Und jetzt wird's wieder einfacher. Mit der Eigenständigkeit am 1. Januar 2023 wurden Sie Präsident der Universität Koblenz. Wie fühlt sich das an, Präsident einer Universität zu sein?
Präsident einer Universität ist ein toller Job und er macht Spaß. Und das Schöne war hier ja wirklich, dass ich der erste Präsident dieser extrem jungen Universität bin. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Das macht einfach Spaß, weil da einfach man so viel gestalten kann und so viel noch im Fluss ist und so viel Dynamik da ist.
Ein tatsächlicher Pionier dann für unsere Universität. Jetzt haben Sie ja trotzdem erstmal die klassische Laufbahn eines Wissenschaftlers eingeschlagen. Und dennoch kommt ja da ganz viel anderes auch dazu, wenn man auf einmal Präsident einer Universität wird, oder?
Ja, allerdings war ich ja davor schon Institutsleiter, Dekan und so weiter. Das heißt, diesen Weg ins Wissenschaftsmanagement, den habe ich ja schon relativ früh eingeschlagen. Dann mit dem Wechsel in die Vizepräsidentschaft und vor allem dann in die Doppelspitze, da war der dann natürlich vollständig, muss man so zu sagen, weil da musste die Universität geleitet werden. Erst Koblenz-Landau und jetzt Koblenz. Da ist dann der Abstand zur Wissenschaft schon deutlich größer.
Nehmen Sie unsere Zuhörerinnen doch mal mit auf eine, ich würde mal sagen, auf eine Reise durch einen typischen Tag des Präsidenten der Uni Koblenz. Wie sieht das aus?
Wollen Sie das wirklich wissen?
Ich will das wirklich wissen.
Gut, also ich stehe früh auf.
Was ist früh?
Das kommt darauf an.
So ungefähr?
Zwischen 4 und 6.
Das ist zu früh. Okay, weiter. Also zwischen 4 und 6.
Dann schaue ich in die E-Mails, um zu sehen, was am Tag, also was aus dem letzten Abend noch da ist. Dann orientiere ich mich am Tag, bereite mich vor auf die Sitzungen, bereite mich vor das Übliche, was man halt früh alles machen muss, die normalen Tagesroutinen, Haushalt, alles, was ansteht. Dann fahre ich auf die Arbeit, irgendwann zwischen 8 und halb 10, würde ich sagen. Dann habe ich hier Sitzungen, Termine, sehr viele E-Mails abzuarbeiten, ungefähr 1.000 pro Tag, nicht pro Tag, das wäre jetzt doch ein bisschen viel, sondern 1.000 pro Monat sind es ungefähr, okay, die bei uns im Präsidialbereich ankommen und beantwortet werden wollen. Sehr viel macht natürlich das Büro, aber trotzdem bleibt ein gewisser Teil da, der beantwortet werden muss. Dann sind Sitzungen, Besprechungen, Schurfixe mit verschiedenen Personen. Das zieht sich dann typischerweise über den Tag. Je nachdem ist dann Abend noch Abendsveranstaltungen oder auch keine, je nachdem was für Jahreszeit, welche Angelegenheiten es gibt, welche Festlichkeiten gibt, wo die Universität vertreten sein soll. Ja, und dann fahre ich nach Hause und dann ist Schluss.
Wussten Sie schon immer, dass Sie das mal machen möchten? Oder was war so der Grund, dass Sie gesagt haben, von der reinen Wissenschaft wechsle ich jetzt ins Wissenschaftsmanagement?
Also ich glaube, der Ansatzpunkt war einfach, dass ich das Organisieren mir immer schon leicht gefallen ist. Und das habe ich dann einfach halt gemacht. Und dann hat sich das eins das andere ergeben. Also der Plan war, nie Präsident zu werden.
Okay. Das kam so Stück für Stück.
Stück für Stück.
Ja.
Also das mit Dekan war der erste Schritt. Da war dann einfach schon vorgezeigt, da musste man sich um sehr viel kümmern. Dann hat man die Defizite gemerkt. Dann kommt natürlich jetzt der Anspruch, wenn ein Defizit da ist, muss man es verbessern. Also war der Anspruch, das zu verbessern. Dann hat man gesehen, hier konnte man es nicht. Als Vizepräsident konnte man es etwas mehr. Als Präsident kam es noch ein bisschen mehr. Ja, so hat sich das von eins zum anderen ergeben und so entwickelt.
Jetzt haben wir so den klassischen Ablauf eines Tages gehört. So aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja, klingt jetzt nicht so spannend. Ich weiß aber, es gibt ja spannende Sachen, wenn man die Uni repräsentieren darf. So eine Anekdote, vielleicht eine spannende Geschichte aus dem Leben eines Präsidenten?
Also vielleicht noch aus dem Leben eines Vizepräsidenten. Ich durfte ja an einer Delegationsreise mit Frau Dreyer nach China teilnehmen. Und das war natürlich schon ein ganz spezielles Erlebnis mit der Staatskanzlei. Und dann wirklich mit noch anderen Hochschulpräsidenten und anderen Vertretern der Wirtschaft dabei so einer Delegationsreise dabei zu sein. Die Sachen, die man da gesehen hat, die waren Wahnsinn. Unter anderem eben auch ByteDance, den Vertreiber von TikTok.
Mhm.
Das waren also schon wirklich Erlebnisse, diese Firmen, da würde man sonst hier nie reinkommen. Und das war schon wirklich ganz toll.
Okay, spannend. Jetzt repräsentieren Sie als Präsident die Universität nach innen, nach außen. Heute sind Sie aber nicht nur als Präsident der Universität hier, sondern auch so ein bisschen als Gatekeeper, möchte ich sagen, für unseren neuen Podcast. Wir hatten uns gedacht, Sie sind so der erste Mann quasi hier vor Ort. Deshalb müssen Sie auch unseren ersten Podcast begleiten bzw. eröffnen. Und Sie sind ja auch gekommen. Also von daher müssen Sie sich ja auch was dabei gedacht haben. Natürlich sind wir im Moment in einer Zeit mit Fake News, die Entwicklung in der USA, Wissenschaftskommunikation scheint immer wichtiger zu werden. Teilweise die Skepsis der Gesellschaft nimmt zu. Was können wir auch aus Ihrer Perspektive tun, um ja die Wissenschaft in der Gesellschaft wieder mehr Vertrauen für die Wissenschaft vielleicht zu schaffen, da eine bessere Basis irgendwie zu erlangen?
Also ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation als solches schon immer wichtig war, aber viel zu lange viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil üblicherweise war es das Publizieren, das Veröffentlichen, das Präsentieren auf Tagungen war das Entscheidende für die Wissenschaft, um voranzukommen, um auch als Einzelner wahrgenommen zu werden. Andererseits wird es halt gar nicht dem gerecht, dass eine Universität natürlich von der Gesellschaft finanziert wird. Wir sind steuerfinanziert, das heißt, die Gesellschaft hat auch einen Anspruch darauf zu erfahren, was wir tun und damit auch eine Rückmeldung zu bekommen, was mit dem eingesetzten Mitteln passiert ist. Und da ist natürlich die Wissenschaftskommunikation und auch dieser Podcast sicher eine gute Möglichkeit zu zeigen, was die Universität Koblenz ermöglicht, was die Universität Koblenz leistet, wo die Beiträge in die Gesellschaft sind. Und dann zur grundsätzlichen Frage ist es natürlich so, dass sich die Gesellschaft über die Jahre verändert hat. Die Pandemie war sicher dann nochmal ein Auslöser. Und das ist es jetzt, was man jetzt auch auffangen kann oder wenigstens versuchen kann, nochmal zu informieren über den Podcast und über die Wissenschaftskommunikation, über die Beiträge der Universität Koblenz für das Wissen der Welt.
Denken Sie denn, dass sich tatsächlich in den letzten Jahren dahingehend was verändert hat? Also Sie haben gesagt, Wissenschaftskommunikation war immer schon wichtig, ist aber vielleicht jetzt zentraler oder auch transparenter sichtbar. Wenn Sie jetzt aber an Berufungsverfahren oder so denken, hat das da auch einen Stellenwert bekommen?
Ich glaube, die Situation insgesamt hat sich geändert. Die Erwartungen der neuen Berufenden sind ganz andere als die vielleicht noch vor vielen Jahren. Da waren die Erwartungen, glaube ich, an die Universität, was wir leisten müssen, andere. Jetzt sind schon auch ganz oft Fragen, die jenseits der klassischen Fragen Ausstattung, Ressourcen und so weiter sind.
Also vielleicht mal so als Erläuterung für Menschen, die jetzt nicht direkt in der Universität sind. Wir haben diese drei Pfeiler eigentlich an der Universität, Forschung, Lehre und Transfer als unsere Mission. Vielleicht können Sie dazu gerade ganz kurz mal erklären, um was es da überhaupt geht.
Also ich glaube, das für die meisten Ersichtliche ist die Lehre. Das sind einfach die Serviceleistung an die Studierenden, die hier ihre berufliche Qualifikation, also Bildung im weitesten Sinne, bekommen. Das ist etwas, was wir in der Universität liefern. Und das ist der Bereich Lehre. Das macht einen sehr großen Anteil aus. Und das ist im Prinzip die Hauptaufgabe der Universität, auch von dem, was nach außen wieder geht. Die Studierenden, die kommen, die sind viel mehr als die Mitarbeitenden der Universität und die wechseln viel schneller. Also ein Bachelorstudium dauert 3 Jahre, ein Masterstudium nach 2 Jahren. Das heißt, da haben sie eine sehr große Anzahl von Alumni, die unsere Universität wieder verlassen.
Mhm.
Im Bereich der Forschung, das ist einfach eine grundlegende Voraussetzung einer Universität, dass eben alle Professorinnen und Professoren wissenschaftlich tätig sind. Und das ist der Bereich Forschung. Es werden neue Erkenntnisse geschaffen und die sollen dann in der Wissenschaftskommunikation auch unter die Leute gebracht werden, würde man sagen. Und der Transfer ist dann eigentlich eben die geordnete Austausch mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen, mit der Politik, wie einerseits in eine Richtung die Informationen über die Forschung und die Lehre in die Gesellschaft gehen, gleichzeitig aber auch wie Rückmeldungen und Wünsche der Gesellschaft quasi in die Forschung einfließen können.
Das ist so der aktuelle Stand. Also man spricht von diesen drei Missionen. Danke, dass Sie das so erläutert haben. Das war tatsächlich ja mal anders. Wenn wir uns die Universität Koblenz heute anschauen, als eine der jüngsten in Deutschland, haben wir dennoch sehr lang zurückreichende Wurzeln. Also 1903 war das Datum, was ich gefunden habe. Ich glaube, da war es aber noch königlich-preußisches Lehrerseminar. Ein Stück weit ja auch unsere Tradition, ne, dass es halt ein Lehrerseminar war. Vielleicht können Sie uns mitnehmen auf einen ganz kurzen Exkurs der Geschichte der Universität. Möglichst natürlich, sagen wir mal, nicht allzu ausufernd, aber doch, dass wir verstehen, wo die Universität Koblenz eigentlich herkommt.
Also für die, die jetzt uns nur auf Audio hören, die haben ja nicht gesehen, dass sie mir gerade die Chronik
und ich dachte, wir machen das heimlich.
Fürs 25-jährige Bestehen Universität im Aufbruch von Herrn Heiligenthal und Herrn Wien gegeben haben. Und da ist auf den ersten Seiten eben die langjährige Geschichte. Und wie Sie auch schon gesagt haben, zu Beginn der 1900er Jahre ging es eben los in Landau als auch hier in Koblenz und eben auch dann eine königlich-preußische Lehrerinnenbildungsanstalt allerdings noch. Und die hat sich dann über die Jahre natürlich weiterentwickelt. Unter anderem eben dann nach dem Krieg wurde dann die Lehramtsausbildung wieder aufgenommen. Dann entsprechende pädagogische Akademien, pädagogische Hochschulen bis hin zur erziehungswissenschaftlichen Hochschule dann gegründet und die dann 1990 in die Universität Koblenz-Landau überführt. Und aus der sind wir dann 2023 hervorgegangen.
Jetzt für die Hörerinnen, die vielleicht etwas weiter weg wohnen, also man muss sagen, und das können wir ja auch sehr gerne, wir haben vor allem viele LehrerInnen, die ja gebildet, ausgebildet werden. Wie viel Prozent sind das aktuell?
Das ist relativ stabil über die letzten Jahre. Also schon zum Ende von Koblenz-Landau waren es etwa 50%. Dieser Prozentsatz gilt auch heute noch.
Mhm.
Dahingehend haben wir wirklich einen sehr signifikanten Teil an Studierenden, die am Ende Lehrkräfte werden möchten. Das ist auch an unserer Universität immer ein wichtiger Bestandteil und wird auch entsprechend durch die Einrichtung unterstützt. Und es ist auch ein essentieller Bestandteil der DNA, würde man heute sagen, unserer Universität, dass wir eben Lehrkräftebildung machen. Was aber falsch wäre, wäre uns auf Lehrkräftebildung zu reduzieren. Also ja, Lehrkräftebildung ist wichtig und in Lehrkräftebildung sind wir gut und die ist uns auch wichtig, aber eben nicht nur.
Wie sieht es aktuell aus? Welche Schulformen haben wir?
In Koblenz können Sie jede Schulform studieren, die es in Rheinland-Pfalz gibt. Von der Förderschule, Grundschule, Realschule Plus, Gymnasium und berufsbildende Schulen.
Also tatsächlich komplett umfassend, möchte man sagen. Wenn wir schon gerade so ein bisschen in die Thematik einsteigen, Sie sagten es ja schon, man kann uns nicht darauf reduzieren. Was gibt's hier denn eigentlich noch?
Also wir haben ja in den vier Fachbereichen auch fachwissenschaftliche Studiengänge und vor allem unsere interdisziplinären Studiengänge, Kombinationsstudiengänge, ich glaube, die uns viel mehr auch als Universität ausmachen, weil es nicht nur das Fokus eben so auf die Lehrkräftebildung setzt, sondern eben auch auf die Forschung und die verschiedenen Bereiche. Auch in der Lehrkräftebildung oder in dem Lehrkräftebereich Bildungswissenschaft wird sehr viel geforscht. Nicht, dass das jetzt dann falsch verstanden wird, aber in den anderen Bereichen, da ist die Forschung eben in einem anderen Stellenwert im Vergleich zum Studium. Mhm. Da haben wir natürlich die Bildungswissenschaften im Fachbereich 1 mit einer sehr großen Breite an verschiedenen Angeboten. Die gehen dann von einem klassischen Pädagogikstudium mit entsprechenden Bachelor-Masterangeboten. Dann natürlich im Bereich des Zweifach-Bachelors ist da sehr viel, also unser interdisziplinäres Angebot, Kombinationsangebot. Dann der Fachbereich 2 ist natürlich Schwerpunkt Kultur und Vermittlung. Da hat man ganz viele Studiengänge, die eben auch im Bereich der Kulturwissenschaften liegen. Auch entsprechende Masterstudiengänge im Bereich der Germanistik sind da und entsprechende Angebote, jetzt Deutsch als Fremdsprache zum Beispiel und Zweitsprache, sind in Vorbereitung. Mhm. Und auch da eine ganz große Beteiligung an unserem interdisziplinären Kombinationsstudiengängen. Mhm. Der Fachbereich 3, Mathematik, Naturwissenschaften, da sind die Schwerpunkte im Bereich der Mathematik, wie es schon heißt. Sport gehört da aber auch dazu und eben auch die Naturwissenschaften. Da gibt es diverse Studiengänge im Bereich der Naturwissenschaften, Bachelor-Master-Angebote. Es gibt einen in der Mathematik Bachelor-Master-Angebote, da vielleicht noch speziell, dass es da auch Studiengänge gibt, die sich vorrangig an internationale Studierende richten, weil sie in Englisch abgehalten werden. Und das sind zum Beispiel auch Angebote, die da sind. Und last but not least, der vierte Fachbereich, Fachbereich 4, Informatik, mit seinem Schwerpunkt Data Intelligence und jetzt hier nochmal herausgearbeitet als Health Data Intelligence im Forschungsbereich vielleicht als Schwerpunkt. Die haben vier Studiengänge im Bereich des Bachelors und noch sehr viele mehr im Bereich des Masters in ganz verschiedenen Facetten, der Bereich der Informatik und der Wirtschaft.
Jetzt sind Sie bekennender Elementarphysiker, darf ich das so sagen?
Experimentalphysiker. Von Elementarteilchen habe ich ganz wenig.
Ah, oh Gott, und für mich sind ja beide Worte schon gefühlte Fremdwörter, weil ich gestehe, Physik habe ich relativ schnell abgewählt. Jetzt müssten Sie sich für ein Studium entscheiden und Physik darf es nicht sein. Was würden Sie an der Universität Koblenz studieren?
Naja gut, ich habe ja noch zwei Studiengänge, die ich damals nicht studiert habe, sondern Physik studiert habe. Die könnte ich hier aber beide nicht studieren.
Also was war das?
Chemie und Jura waren zur Auswahl.
Okay, das, also zumindest Jura dann ja doch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja,
also was gab der Ausschlag für Physik?
Also gegenüber der Chemie, man musste nicht so viel im Labor stehen und die Übungsaufgaben konnte man machen, wann man wollte, zu Hause oder irgendwo im Garten, was auch immer ging. Und bei Jura war es mir dann doch zu viel Arbeit in der Bibliothek.
Sonst wären Sie heute vielleicht Kanzler und nicht Präsident, hätten Sie dann Jura studiert.
Oder Rechtsanwalt.
Okay, das sind jetzt aber beides, also ich meine, das zählt nicht. Sie müssen sich was ganz Neues aussuchen.
Gut, ich kenne ja unser Studienangebot und dementsprechend habe ich natürlich auch Möglichkeiten. Ich fange vielleicht mal an, was sicher eine sehr interessante Frage ist, was mich als Physiker natürlich auch interessiert, sind natürlich philosophische Fragen. Dementsprechend wäre natürlich auch die Philosophie eine Option. Mhm. Ich finde allerdings auch psychologische Fragen, da wäre ich jetzt in einem ganz anderen Fachbereich hier unterwegs.
Das ist jetzt Nähkästchen, damit habe ich so gar nicht gerechnet.
Ja.
Das jetzt hier.
Aber Philosophie, wenn ich jetzt wüsste, was Sie denken, das wäre doch toll. Dann könnte ich mal,
das wäre toll, aber das würden Sie nicht schaffen. Also
ja,
so oder
aber
so
vielleicht
nicht.
Schaffen das ja Psychologen.
Ich dachte, nein, glaube ich auch nicht. Also ich meine, wir haben ja eine Vizepräsidentin. Ich hoffe nicht, dass sie immer weiß, was ich denke. Das wäre ja gemein.
Ich werde sie mal fragen.
Ja, fragen Sie mal. Ich bin gespannt. Okay, also tatsächlich wären Sie dann in diesen Fächern zu verorten. Das finde ich ganz spannend.
Naja, weil Naturwissenschaften wäre natürlich auch eine Option. aber da...
Es wäre schon wieder nah an der Physik, richtig, oder? Ist das da nur so ein Laiendenken?
Ich glaube, das ist schon viel nah an der Physik, vor allem, weil ich als Experimentalphysiker schon sehr an den interdisziplinären Bereichen zur Chemie war und auch zur Mathematik. Also das schon.
Ja.
Auch Informatik finde ich interessant. Aber da muss man dann wahrscheinlich einfach immer sehen. Also das, wie gesagt, das ist halt schwierig. Ich habe meine Studienentscheidung vor über 30 Jahren getroffen und nicht heute.
Aber werden Sie denn nochmal Student? Also haben Sie sich mal überlegt, nochmal so im Alter nach der Pensionierung?
Nachdem ich ja vorhabe, nach meiner Pensionierung an die Nordsee zu ziehen, und ich glaube, die Zahl der Universitäten an der Nordsee sehr gering ist, glaube ich eher nicht, dass ich mich nochmal für ein Studium entscheiden würde.
Okay, also können wir noch hinzufügen, auch noch bekennender Nordseeliebhaber.
Das stimmt, ja.
Was fasziniert Sie so sehr an der Nordsee? Mir ist immer kalt und es ist immer so windig.
Also abgesehen davon, dass es ganz toll ist, wenn man mal die elementaren Kräfte merkt, kann ich sagen, sie hat mich vorhin gefragt nach der University of California,
ja,
in Riverside. Und da gibt es einen Nationalpark, das ist Joshua Tree. Und als ich da mal einen Ausflug gemacht habe, war es der einzige Ort, wo ich jemals nichts gehört habe. Also wo es wirklich mal still war. Da war kein Auto zu hören, da waren keine Menschen zu hören, da waren keine Tiere zu hören. Es war wirklich still. Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich.
Keine Vögel?
Gar nichts.
Okay,
spannend. Und im Wattenmeer ist es sehr ähnlich. Wenn Sie da Watt laufen, dann ist es sehr ähnlich. Da sind Sie in Deutschland wahrscheinlich allein, weitestgehend allein. Also auch in den Bergen, da sind Sie auf festgelegten Pfaden, da können Sie nicht so viel laufen. Aber auf den großen Wattflächen, da können Sie mal wirklich allein sein. Da können Sie mal wirklich für sich sein. Das ist zwar nett und ruhig, da gibt es immer Vögel, da gibt es immer das Plätschern, da gibt es immer den Wind, da gibt es das Wasser. Aber Sie haben natürlich immer diese unheimliche Freiheit, diese unheimliche Weite, die sie einfach bei uns nicht haben, weder in Bayreuth, in dem Mittelgebirge, als auch hier im Rheintal,
ja,
an der Nordsee, am Wattenmeer, da haben sie einfach die Freiheit, da können sie zum Horizont schauen und wenn es richtig ist, in allen vier Richtungen.
Das wäre ein so schönes Schlusswort, aber ich hätte doch noch eigentlich zwei Fragen an Sie, die möchte ich auch noch stellen, auch wenn das jetzt gerade so ein schönes Bild in meinem Kopf gemalt hat. Wir sprachen über die Eigenständigkeit der Universität und Sie haben es so ein bisschen schon beschrieben, dass Sie sehr viel gestalten konnten, auch natürlich in der Phase des Aufbaus, aber auch als erster Präsident. Was waren denn wirklich so die Herausforderungen, auch die Chancen vielleicht nochmal, aber vor allem auch die Herausforderungen auf diesem Weg zur Eigenständigkeit?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die natürlich auch jetzt eine sehr lange Zeit überspannt. Also es ging ja schon los in Zeiten, als ich noch Dekan war, wurde die Universität ja schon mal begangen vom Wissenschaftsrat oder von einer Kommission, die das Land geschickt hatte, die das überprüfen sollte, das Hochschulzukunftskonzept erarbeiten. Und dann, daraus ergab sich ja dann eigentlich noch nicht direkt die Trennung der Universität. Die wurde dann allerdings relativ schnell umgesetzt oder halt entschieden. Mhm. Und ab dann war natürlich einfach die Frage, wie entwickelt sich's weiter? Welche Möglichkeiten bekommen wir? Und da war jetzt natürlich der Weg für die Universität Koblenz, hatte da schon so einzelne Abschnitte, die wichtig waren. Der erste wichtige Abschnitt war natürlich erstmal, dass die Entscheidung verkündet worden ist. Das war im Februar 2019. Dann im Juni 2020 wurde uns vom Ministerium die Funktions- und Strategiefähigkeit zugesagt. Das war so ungefähr der Startschuss für die Universitätsentwicklung. Da ist dann auch der Universitätsentwicklungsplan in dem Zeitraum entstanden und wurde erarbeitet. Dann eben sehr viele technische Fragen, die umgestellt werden mussten. Es mussten IT-Systeme getrennt werden, es musste die Software überarbeitet werden, es musste ganz viel dahingehend passieren. Es war einfach eine Menge an Arbeit, die mit dem gleichen Personal jetzt für zwei Standorte folgen musste. Das ist natürlich einfach etwas, was viel da war. Und dann kamen natürlich die Entscheidungen des Landes, die auch wirklich diese neue Universität jetzt auch mit prägen. Das ging los mit der Förderschule, dass die zu uns kommt. Dann war vorher noch die Entscheidung, dass die Pflege hier angesiedelt wird. Und jetzt natürlich neu die Entscheidung, dass die islamische Theologie in Koblenz angesiedelt werden kann. Das sind jetzt natürlich drei Lehramtsbereiche, die mal noch wirklich weitergebracht haben. Gleichzeitig dazu gab es noch mehrere Entscheidungen im Bereich der Forschungsunterstützung, Profilbildung, wo wir auch Unterstützung vom Land hatten. Das waren zum Beispiel im Bereich des Aufbaus des Wasserschwerpunktes. Da gab es eben Profilbildungsprofessuren und entsprechend auch die Stiftungsprofessuren von der BFG zur Bundesanstalt für Gewässerkunde, die jetzt losgelegt haben und jetzt sind beide besetzt und jetzt kann der Schwerpunkt Wasser sich richtig entwickeln.
Jetzt, ich muss kurz unterbrechen, Sie nannten gerade Wasser. Was sind unsere anderen Schwerpunkte?
Also jetzt in diesen anerkannten Forschungsschwerpunkten haben wir noch die Keramik, die ja hier insbesondere mit der Wirtschaft im Westerwald zusammenarbeitet und Health Data Intelligence im Bereich der Informatik. Das sind also die Bereiche, die über das hinausgehen, was unsere Profilbereiche sind.
Ja. Und sehen Sie denn den Prozess der Eigenständigkeit wirklich jetzt als abgeschlossen?
Nein. Also erstens, es gibt noch einzelne Sachen, die noch nicht erledigt sind, weil einfach man das eins nach dem anderen erledigen muss. Wir sind gerade an der Überarbeitung der Berufungsrichtlinie. Das ist jetzt der letzte Baustein, der noch aus der Zeit der Trennung kommt, die uns eben gestundet worden sind, weil wir eben getrennt worden sind, aber jetzt erledigt werden müssen. Und dann gibt's natürlich noch ganz viele Sachen, die nachwirken. Man findet dann doch immer noch das eine oder andere Dokument, das nicht mehr passt, die eine oder andere Webseitenfragment, das noch auf irgendeinem Server liegt. Das muss natürlich alles behoben werden. Das ist sehr viel Arbeit und sehr viel kleine Arbeit.
Es sind so Kleinigkeiten, also ich habe ja dran teilgenommen, ne? So eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen wie ein neues Logo, was so viel nach sich zieht, dass daran kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern. Wir sind schon ein bisschen in die Richtung gegangen, was noch alles auf uns zukommt, aber wir möchten natürlich doch nochmal ein positives Schlusswort, deshalb noch eine letzte Frage und vielleicht schaffen Sie es so schön wie mit der Nordsee. Ein utopisches Ende, wo sehen Sie die Utopie einer idealen zukünftigen Universität Koblenz? Wie sieht die für Sie aus?
Also die ideale Universität Koblenz ist für mich eine Campus-Universität, damit wir die kurzen Wege wirklich wieder für alle realisieren können. Es ist für mich auf jeden Fall die Lehrkräftebildung dabei, in einer sehr hohen Qualität, die sehr intensiv nachgefragt wird und auch sehr gut akzeptiert ist. Und es ist für mich eine Forschung, die eben über die Lehrkräfteforschung hinausgeht in die Bereiche, die hier für die Gesellschaft relevant sind, sei es jetzt Wasser, sei es dieses Health Data Intelligence, also in diesem naturwissenschaftlichen Bereich. Und ich hätte auch gerne noch etwas in diesem Gesellschaftsgeist des sozialwissenschaftlichen Bereich, dass wir auch hier einen Schwerpunkt entwickeln, der sichtbar uns macht nach außen und damit die Universität Koblenz dann vielleicht, um ein Bild der Nordsee zu bleiben, ein Leuchtturm werden kann, den man dann auch über das Flusstal hinaus sieht.
Und ein bisschen Strand haben wir ja schon.
Das stimmt.
Zur Erläuterung, wir haben einen kleinen Stadtstrand, eigentlich direkt unterhalb der Universität, an dem man wunderschön Stand-up paddeln kann, beispielsweise auf der Mosel. Also die Lage der Universität ist einzigartig wunderschön. Vielleicht nicht ganz Riverside und nicht ganz Nordsee, aber wunderschön.
Ja. Das muss man sagen, es ist einfach eine Region, wo andere Urlaub machen. Das merkt man einfach. Und wenn man jeden Tag Nordsee hat, ist es sicher auch schön. Aber ich glaube, gerade der Wechsel, jetzt kann man sich jedes Mal auf den Urlaub freuen und dann immer doch mit auch genauso viel Freude zurück zur Arbeit kommen.
Also vielleicht besuchen Sie uns das ein oder andere Mal auch nach Ihrer Pensionierung noch. Das wäre natürlich schön.
Also das hört sich jetzt so an, als stünde die unmittelbar bevor.
Ja, für die Menschen, die uns nicht sehen, so nah ist sie auch nicht. Aber Sie haben ja auch das Geburtsdatum. Also ja, von daher.
Also das ist dann eine noch sehr ferne Zukunft. Ich glaube, dass wir sehr viele Punkte der Utopie hoffentlich erreichen, bevor ich in Pensionier werde. Also.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir erreichen die Utopie, bevor Professor Wehner, der dankenswerterweise heute unser Gast war, pensioniert wird. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie unseren ersten Podcast mit uns bestritten haben. Und ja, die Zuhörerinnen können sich natürlich auf viele weitere Folgen freuen. Und wir sind ganz gespannt, was da noch alles an Themen kommt. Vielen Dank.
Ich freue mich auch darauf, das dann zu hören. Und herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.